Willkommen zum MFS Podcast, der Podcast für Musik, Film und Serienfans. Ich begrüße Clint.
Ja, moin Mordi. Schön, dich wieder zu sehen, zu hören.
Ich bin Mordi und ja, willkommen zur zweiten Folge der Hannibal-Reihe. Diesmal behandeln wir den direkten Nachfolger von Hannibal Rising, Red Dragon. Für mich einer der besten Filme der Reihe. Es ist halt Schweigende Lämmer mit anderen Personen.
Ja, was für mich den Film so eine schlechteste macht. Ich bin nicht so ein Fan von Red Dragon. Mich hat der Film nicht so angesprochen.
Ja, das ist halt persönlicher Geschmack. Ne? Wir sind beide sehr große Fans der Reihe. Wie in der Folge vorher zu hören, bin ich ein absoluter Nicht-Fan von Rising, im Gegensatz zu Clint, der den deutlich besser findet als ich.
Definitiv.
Ja, ja.
Aber das ist ja auch allgemein, ne? Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Geschmäcker, würde ich mal sagen.
Abgesehen von Musik, ja.
Ja, definitiv.
Also Clint ist eher der Horrormensch, ich bin so eher so. Alles andere, Action ist auch nicht so meins, aber so richtig gute Filme halt, die auch nicht nur kritikmäßig gut sind, sondern können auch gerne lang sein und also halt viel Story haben.
Eigentlich kein Horrorfilm vorbeigegangen.
Nee, stimmt. Ich guckt ja auch so ein Mist wie Conjuring und so, das kann ich nicht gucken.
Also wo ich mich echt schwer getan hatte, war Annabelle. Es liegt allerdings daran, nicht, dass ich den Film schlecht fand oder sonst irgendetwas. Ich erinnere mich immer noch daran, bei meiner einen Ex-Freundin waren wir bei ihrer Familie jetzt gewesen. Die hatte da irgendwie gefühlt 60 Porzellanpuppen im Wohnzimmer.
Ja, da kannst du nicht mehr rein.
Ich musste da drinnen schlafen und es war die Hölle.
Alter. Ja, ähnlich geht's mir. Also meine Oma hat auch ein ganzes Zimmer voll mit Puppen und ich habe kurz davor Annabelle gesehen. Alto Belli war ich da schnell wieder weg. Ja, nee, also ich kam nicht mehr vom Klo runter.
Also. Wenn du teilweise dann aufgewacht bist, ich gucke da so 60 Porzellanpuppen an. Also da hatte ich dann schon bei Annabelle, also ich gucke mir die Teile auch eigentlich immer alleine an.
Ja.
Das guckt leider kaum einer, der kennt Horrorfilme. Aber zum Einschlafen oder so sind schöne Schinken immer so ganz gut.
Ja, ich kann dabei schlafen, vergiss es. Ich muss mit Licht im Flur dann schlafen.
Deswegen Horrorfilme bei mir alle. Da kommen wir auch immer nochmal zu. Da werde ich ihn auch dazu zwingen, sehr gute und sehr schlechte zu gucken.
Ich kenne ja auch sehr gute, gerade Klassiker, klassische Slasher und so gucke ich ja auch sehr, sehr gerne. So halt Freddy, Michael Myers etc. Das alles finde ich auch richtig gut. Ja. Da werden wir auch im Laufe des Podcasts auch mal drüber sprechen, auf jeden Fall.
Ja, da würde ich auch gerne mal wieder den Film Halloween sehen, wie alles begann oder wie er sozusagen dazu geworden ist.
Ja.
Das war, wenn man es mal so mit Rising vergleicht, das sehr viel besser gemacht.
Yo, das war
wieso, weshalb er so ein Freak, sage ich mal, als Freak, aber so ein Psychopath geworden ist.
Genau.
Da war die Vorgeschichte schon sehr genial gewesen.
Ja, ja. Das hat gut funktioniert.
Was auch, finde ich persönlich, na gut, man darf es nicht vergessen, die anderen Filme sind ja auch sehr viel älter.
Aber wir schweifen schon wieder ab.
Er war sehr, also sehr genial,
eine gute Anschluss an der letzten Folge. Wir schweifen gerne und gut ab.
Solange wir nicht wieder auf irgendwelche Brieftauben rübergehen, ist alles gut.
Ja, ne? Genau, genau. Das hat man in unserer Trailer-Folge, in unserer Folge 0 gehört. Gerne zum Nachhören. Genauso wie die Folge davor. Ja.
Ja, dann kommen wir mal zu den wunderbaren roten Drachen.
Genau, gedreht, ganze und herausgekommen 2002. Und zwar vom Regisseur Brad Ratner. Bekannte Sachen, die er gemacht hat, ist Rush Hour und X-Men, der letzte Widerstand. Ja. Drehbuch ist Tertelli, der auch Schweigender Lämmer geschrieben hat. Beide Filme basieren auf Buchreihen. Oder die Hannibal-Reihe ist ja eigentlich eine Buchreihe. Und ja, Tertelli hat das Ding halt umgeschrieben, um es filmisch darzustellen. Hauptdarsteller natürlich die Legende Anthony Hopkins als Dr. Hannibal Lecter. Seinerseits forensischer Psychiater und Gentleman vor den Herren, Lebemann. Also der weiß, wie es einem gut geht. Und natürlich auch psychopathischer Serienkiller.
Hast du überlegt, ne, wenn du hier jetzt...
Und Kannibale, ganz wichtig.
Hopkins in irgendeinem Film, denkst du, oh, neuer Lektor-Film. Also,
haben wir auch gerade kurz...
Er ist einfach Lektor. Man denkt so, oh, da ist ein neuer Film rausgekommen.
Ja.
Oh, basiert das auf Hannibal oder Lektor allgemein? Und dann, nein, hat's gar nicht. Also
genau.
man verbindet es gleich automatisch mit ihm.
Ja, das ist Fluch und Segen zugleich, auf jeden Fall.
Ja.
Man kann, also wie du schon sagtest, haben wir gerade auch noch eine Vorbesprechung gehabt. Wir dachten beide erst, Wright würde dazugehören. Nee, tut's aber nicht. Man sieht aber Anthony Hopkins, man denkt sofort, ja geil, Neues von Hannibal.
Aber das Cover sieht doch schon wieder so krank aus.
Ja, genau.
Ne? Aber das hat man mit vielen Künstlern.
Ja.
Einige denkt man, die sind nur da und dann machen sie auf einmal was komplett anderes und
ja.
Einige können es nicht.
Nee.
Oder passen halt einfach nicht.
Nee, aber Hopkins hat auch so eine Ausstrahlung halt. Alter, ich bin voll krank im Kopf.
Jo.
Aber genial dazu. Ja, Hauptprotagonist der ganzen Veranstaltung ist Edward Norton als Special Agent Will Graham. Im Prinzip die männliche Claire Starling. Deswegen Schweigendilemma und Red Dragon ähneln sich sehr in viel, in Plotaufbau, in, ja, in allem eigentlich. Nur, dass es halt ein anderer Killer ist und halt zu Beginn der ganzen Geschichte Graham Hannibal festsetzt. Damit können wir auch gleich in die Handlung einsteigen. Genau, wir haben noch den Antagonisten. Wir haben noch den Antagonisten, Scheiße, ich habe mich schon so gut vorbereitet. Der Antagonist, Frances die Zahnfee, Dollarheit, gespielt von Ralph Fiennes, bekannt aus Schindlers Liste und Harry Potter, ab Feuerkelch hat er da Lord Voldemort gespielt. Ja. Er ist halt krank. Wahrscheinlich paranoide Schizophrenie, weil Red Dragon ist halt sein Dämon sozusagen. Das kommen wir aber im Laufe des Films auch noch genauer zur Sprache. Ja, beginnen wir. Dr. Hannibal Lecter, für sich forensischer Psychiater, der Beste seines Fachs weltweit, gibt ein nettes Essen für eine Gesellschaft, die...
Eine sehr feine Gesellschaft. Wo sehr, sehr schönes und leckeres Essen serviert wird.
Mhm, aufbasierend Menschenfleisch. Wo er zu dem einen Gast oder zu der einen Frau auch sagt... Wenn ich ihnen sagen würde, was das ist, würden sie es nicht mehr essen.
Man weiß es nicht. Vielleicht entwickelt man ja auch irgendwann mal so ein... Ach ja, heute mal so ein Stück Menschenfleisch.
Ja.
So einen Arm zum Mitnehmen.
Ja.
Warum nicht?
Richtig.
Ja. Burger King mal anders.
Als Hack schmeckt alles.
Richtig, alles wird aus Hack gemacht. Wissen wir
doch. Im Laufe des Abends kommt noch Will Graham zu Besuch. Gleich in den ersten Minuten werden die beiden Hauptcharaktere eingeführt. Sehr schnell der Film... Gleich zu Anfang. Eigentlich will Will Graham nur in Baltimore halt den Serienkiller, der da sein Unwesen treibt, dazu Lecter befragen. Aber nicht als Verdächtigen, sondern als Ratgeber. Durch einen blöden Zufall findet Will Graham heraus, dass Dr. Hannibal Lecter der Killer ist.
Ja.
Der da sein Unwesen treibt. Es kommt zu einem Kampf. Weil Lecter ist ja auch nicht gerade doof und checkt, dass Graham das durchblickt hat. Lecter sticht ihn nieder. Daraufhin schnappt sich Will Graham ein paar Pfeile, die da im Arbeitszimmer rumstehen, und sticht da mit auf Hannibal Lecter ein.
Was allerdings bei so einem Mensch oder bei so einem Charakter eigentlich nichts bringt.
Wenig.
Bei so einem verrückten Kerl, da kannst du tun und machen, was du willst. Die stehen immer wieder auf.
Ja. Also im Endeffekt beide überleben's. Da wird auch die die Pressepräsenz noch ein bisschen nachverfolgt, wo wir auch gleich den Antagonisten der ganzen Geschichte kennenlernen, weil der führt akribisch Buch darüber, was mit Dr. Lecter und Will Graham passiert. Und nimmt Hannibal absolut als Vorbild. Und ja.
Was allerdings auch ein bisschen verständlich ist, ne?
Ja.
Also seine Arbeit, seine Vorgehensweise.
Genau.
Aber das ist ja das, was wir gesagt haben. Lecter ist einfach eine Legende.
Richtig.
Und warum sollte man ihn sich nicht als Vorbild nehmen?
Hm. Auf sehe ich auch keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Genau. Wir kommen dazu. Will Graham lebt mittlerweile in Florida mit seiner Familie. In Marathon, um genau zu sein. Lecter sitzt im Baltimore Asylum in einer psychiatrischen Klinik im untersten Keller in einem Spezialbau extra für ihn.
Was nicht alles für einen Mann gebaut wird.
Genau, das wurde extra für ihn entworfen, das Ganze. Ja.
Ja. Ja, das ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, für mich ist Red Dragon nicht so der Hit. Mhm. Also mit den Verliesen, die sie immer für Lecter bauen, ist eigentlich schon eine Kunst für sich. Wie sie ihn da auch präsentiert haben, fand ich ganz genial, als sie ihn dann da besucht hatten. Ja, du schweißt auch immer von deinem Mikro ab.
Aber mich versteht man noch vernünftig.
Was habe ich denn da eingepackt?
Keine Ahnung.
Dann probieren wir mal den Energy aus.
Das ist irgendwie Melone oder sowas.
Ja, Melone, Mann, ja. Probieren wir es mal gucken. Vielleicht ist er ja gut.
Ja.
Das hat sich auch einer soll mal gerade eine Dose Bier öffnen. Ne?
Prost. Also, Mensch. Nächste Aufnahme trinken wir eventuell auch mal ein Bier.
Ja, aber schauen wir mal.
Der eine muss heute noch Auto fahren und der andere hat keinen Bock. Und ich bin nicht derjenige, der Auto fahren muss.
Man muss ja auch nicht immer ein Bierchen dazu trinken.
Nö. Man muss ja auch. Ja, gerade um die Uhrzeit. Also dazu müssen wir sagen, es ist jetzt gerade 16 Uhr.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, ey, auf der Welt ist es Zeit, wo man trinken darf.
Ja, richtig, richtig.
Man muss und, immer nur die richtige Uhrzeit finden.
Und es ist nicht die einzige Aufnahme heute. Wir sind schon ein bisschen dabei. Ja. Wir haben ähnliches Setting wie bei Schweigender Lämmer. Red Dragon ist der offizielle Vorgänger von Schweigender Lämmer, also was die Handlung angeht.
Ja.
Das Ganze spielt 1980 fängt es an, wo Lecter festgenommen wird. 1983 geht die Handlung weiter. Ein ehemaliger Arbeitskollege bzw. FBI-Kollege von Will Graham kommt eines Tages zu seinem Haus in Florida und bittet ihn um Hilfe, weil in den letzten zwei Vollmondphasen, was nachher noch wichtig wird, zwei identische Morde stattgefunden haben an zwei Familien. In Atlanta und in Birmingham, Florida. Und da Will dafür bekannt ist, halt Serienkiller zu fassen, weil er halt die Legende Dr. Hannibal Lecter gefasst hat.
Aber nur weil man eine Legende fängt, heißt es nicht, dass man auch ein Spezialist ist.
Exakt. Also, ja. Das sagt er auch selber von sich. Ich bin nichts Besonderes. Ich hatte einfach nur Glück. Das richtig. Sagt er den ganzen Film über. Aber er hat halt ein Gespür dafür, wo er suchen muss. Es ist noch eine Zeit, klar, 80er Jahre. Du hast nicht die Mittel von heute. Heutzutage jemanden zu finden, ist viel, viel einfacher als damals. Damals musstest du...
Kannst du es aber immer noch gut geschickt anstellen.
Ja, na klar. Aber gerade Sachen herauszufinden, wo was herkommt, wo was hergestellt wird, ist heute einfach mega einfach.
Das auf jeden Fall.
Na, das war damals halt, du musst erstmal jemanden finden, jetzt da kommen wir später noch zu Sachen recherchieren. Ja. Will willigt ein, kommt mit nach Washington und fängt an zu ermitteln. Seine erste Mittel der Wahl ist: Ey, wie wär's dann, wenn ich meinen guten alten Freund Dr. Lecter besuchen fahre? Vielleicht kann der mir ja helfen.
Obwohl er in seiner speziellen Zelle ist, sage ich mal so, der kriegt alles mit, der Junge, ne?
Ja, der hat Mittel und Wege gefunden, halt komplett an der Außenwelt teilzunehmen.
Ja, und er hat's auch sehr gut hingekriegt. und kann natürlich auch dementsprechend den Ermittler sehr gute Informationen geben. Natürlich immer mit ein, also wenn ich dir was Gutes tue, tust du mir was Gutes.
Genau. Pro bono, wie man so schön sagt.
Was teilweise versucht wird, aber selbst Lektor weiß, ist es schwer.
Ja, gerade mit dem Anfangssatz, haben Sie meine Genesungskarte erhalten? So als erstes Ding.
Faszinierend.
Ja, Lektor wie immer sagt erstmal, nö, ich helfe dir nicht. Warum soll ich dir helfen? Was habe ich davon?
Ist doch heutzutage genau dasselbe.
Ja.
Warum sollte man jemandem helfen, wenn man davon nichts kriegt?
Ja, also ich bin da eh ein relativ hilfsbereiter Mensch. Sind wir eigentlich beide. Na, egal, wir schweifen schon wieder ab. Ja. Will Graham sucht sich einen Wolf und findet erstmal gar nichts heraus. Ja. Umschnitt. Wir lernen langsam den Killer kennen.
Durch die Art, wie er sozusagen seine Opfer
genau
sich vornimmt.
Über die forensische Beweise, die festgestellt werden. Über die Gerichtsmedizin. Wir wissen, der Killer hat ein merkwürdiges, geformtes Gebiss. Was sich natürlich auch kurz darauf herausstellt, dass er halt ein Gebiss hat. Also halt ein wechselbares Gebiss.
Oh, die dritten relativ früh.
Genau, aber das hat er wahrscheinlich auch selbst zu verschulden.
Ein bisschen.
Das wird nicht, ganz klar, warum. Aber das wird wahrscheinlich auf den Dämon zurückzuführen sein, den er im Kopf hat. Der Killer an sich, Francis, der wird seit frühester Kindheit an von seiner Großmutter misshandelt und erniedrigt und ja. Hatte keine schöne Kindheit, sagen wir es mal so. Und ja, dadurch hat er halt...
Das öfters, dass man durch eine schlechte Kindheit irgendwie verrückt wird
genau.
Und anfängt,
ja, ist so bekannt,
seine
ne?
Frust dann irgendwie rauszulassen.
Ja, nicht nur Frust, du baust ja auch in deinen Kopf dann Mauern und flüchtest dich halt in der Welt. Und dadurch hat er wahrscheinlich auch die paranoide, also sehr wahrscheinlich die paranoide Schizophrenie entwickelt, um halt...
Und hat sich da dann gesagt, oh, ich hole mir mal einen Dämon, scheiße, kriege ich nicht mehr raus.
So ähnlich, ja. Also er ist absolut fasziniert von einem Bild von dem Menschdrachen, was ihn halt sagt, was er zu tun hat. So, und daraufhin begeht er halt die Morde. Ja. Wo sein Job vom Vorteil ist, um Opfer zu finden. Kommen wir aber auch noch drauf. Wir kriegen mit, wie er so tickt, was er macht, wie er es macht. Man sieht aber noch sein Gesicht nicht. Das dauert noch eine ganze Weile.
Sehr lange eigentlich.
Mehr. Man weiß sofort, wer das ist, aber man sieht ihn noch nicht hundertprozentig.
Man sieht ihn sehr gut immer von hinten.
Genau.
Da wird es immer gezeigt.
Genau. Er hat eine Ganzkörpertätowierung auf dem Rücken bis zu den Oberschenkeln, wo halt die Silhouette des Menschdrachen ist.
Den er auch gut verkörpert.
Genau, den er... Francis meistens von ihm beherrscht wird und nicht er selber sozusagen, die seine Opfer tötet, sondern der rote Drachen.
Ja, dementsprechend muss man auch dazu sagen, durch den Dämon, den er sich in sich reingelassen hat oder sich ausgedacht hat oder besessen, je nachdem, wie man es sagen möchte, hat er auch seine Art und Weise, wie er lebt, seine Arbeit dementsprechend.
Ja, er ist halt eigentlich ein sehr fähiger Mensch in dem, was er tut.
Ja, ein Wartungstechniker.
Ja, er war auch beim Militär, er war ein Elitesoldat.
Dementsprechend hat er auch das Know-how, wie er seine Opfer
überwältigt, im Umgang mit Pistolen etc. sehr geschult halt. Klar, es wird nicht ganz klar, aus welcher Einheit, was auch komplett irrelevant für die Story ist.
Vom Ding her schon.
Ja, also er hält sich halt auch körperlich sehr fit. Er trainiert jeden Tag, um halt auf alles vorbereitet zu sein. Ja, das wäre schon mal so grob umrissen der Haupttäter, um den es hauptsächlich geht. Francis, genau, wo er arbeitet. Er arbeitet in einem in einer Firma, die damals noch ganz normal Filme entwickelt, VHS-Kassetten erstellt, als wie ein, sozusagen, wie ein Dienstleister für Filmaufnahmen. Und dadurch, da er führender Wartungstechniker dieser Firma ist, hat er Zugang zu allen Videos. Und so findet er die Familien, die er dann bei Vollmond, ganz wichtig, nur bei Vollmond, wenn sein Dämon am stärksten ist, umbringt.
Aber die auch sozusagen seinen Dämon vorgibt, die er töten soll.
Ja, klar, er sucht die aus.
Also er selber sieht halt die ganzen Fotomaterialien, Videomaterialien.
Genau.
Und sein Dämon sucht sich die Opfer sozusagen
Befiehlt aus. Ihn dann, nimm die.
Was eigentlich auch nicht so immer hundertprozentig erklärt wurde, finde ich, wieso es immer diese Familien sein muss. Warum muss es diese Familie sein? Was hat der Dämon für Vorteile, dass es die sein müssen?
Ja, es wird auch im ganzen Film nicht so richtig klar.
Oder besser gesagt, wie der Dämon sich die Opfer aussucht, ist nicht so hundertprozentig
erklärt. Ja, also ich denke mir halt heile Familie, genau das Gegenteil, was er nie hatte.
Man weiß aber nicht, ob es wirklich heil ist auf den Fotos und alles, man weiß es nicht.
Ja, und den Anschein nach ist es halt heile Welt. So, und Will Graham und sein ehemaliger Partner zermürben sich den Kopf. Warum weiß er so viel über diese Familien? Das wird nachher auch noch Thema sein, wie sie ihn schlussendlich dann auch entlarven. Er arbeitet für diese Firma, wo er auch seine kurzzeitige Freundin Reva kennenlernt. Eine blinde Fototechnikerin.
Na, Freundin würde ich jetzt nicht
sagen. Ja, die führen ja so, also er sagt ja auch, du bist das Beste, was mir passiert ist.
Ja, das heißt aber nicht, dass es gleich eine Freundin oder Beziehung sein
muss. Ja, aber es ist schon eine sehr einseitige Beziehung, so von ihm aus gesehen. Die kommen sich näher. Er ist halt eine sehr verschlossene Person. Er redet nicht viel, was sie aber auch nicht schlimm findet. Sie hat ein bisschen Angst vor ihm.
Verständlich.
Ja.
Aber man muss auch sagen, dadurch, dass sie blind ist, ist es dann natürlich für ihn auch noch was anderes, wegen seinen Äußeren halt.
Genau, er hat eine Gaumenspalte gehabt, die wurde operiert, dafür hält er sich halt damals 80er Jahre, halten ihn für ein Monster, was ja absoluter Blödsinn ist. So. Ja. Aus heutiger Sicht, Menschen sind halt dumm.
Das waren sie immer, werden sie immer bleiben.
So sieht's aus.
Sieht man an Trump. Aber nee, man darf auch nicht vergessen, in Amerika ist es halt immer noch eine gewisse andere Sache. Sobald du anders aussiehst, dich anders verhältst, sei es Musik, Optik.
Ja, das ist halt auch wegen christlicher Grundscheiße da.
Genau. In Amerika ist das halt noch ein bisschen schlimmer, sage ich mal so. Sobald du ein bisschen anders aussiehst, heißt es, geh zur Freakshow, kannst Jahrmarkt mitmachen.
Genau.
Hast du nicht gesehen. Dementsprechend finde ich, fördern sie auch die Serienkiller da sehr gut.
Wir werden auch mal da eine Folge drüber machen über American Horror Story, wo sowas wie Freakshow auch noch Thema sein wird in einer Staffel.
Ja. Ich würde gerne mal auf so eine Freakshow gehen.
Alter, wenn wir beide zusammensitzen, das Freakshow genug.
Ja, gut, aber so äußerlich ist es halt. Ach so.
Er muss sich halt eine Woche nicht rasieren. Da bist du der behaarteste Mensch der Welt.
Ich rasiere mich doch nicht, dementsprechend habe ich einen Vollbart. Du überall bist ja hier. Ich. Der Babyface.
Ja.
Siehst aus wie ein nackter Hamster.
In der Frühpubertät. Nee, kommen wir wieder zurück zum Thema. Ja, das Will Graham ist halt relativ am Verzweifeln und zweifelt sehr an sich selbst, ob er dazu noch in der Lage ist, gerade nach den Erlebnissen mit Lecter. Weil er kommt einfach nicht weiter.
Aber
sie finden Lecter heraus,
wäre es ja auch nicht machbar gewesen, überhaupt so weit zu kommen.
Bei der Untersuchung der Leichen, ihm fällt ein, also ihm wird klar, oder er vermutet mehr, dass das Ganze auch eine sexuelle Komponente hat. Und dass er eventuell. Genau so rum war das. Er findet Talkumspuren an einer Leiche. Das heißt, Gummihandschuhe, gerade damals, waren mit Talkum behaftet, um halt die Gleitfähigkeit beim Anziehen der Handschuhe zu gewährleisten. Und er muss also in einer Situation die Handschuhe ausgezogen haben. Sonst war er immer sehr vorsichtig und hat die Spuren verwischt. Nur bei der einen Situation nicht. Und deswegen hat er den kompletten Leichnam inklusive die Augen, weil der Killer hat die Angewohnheit, seinen Opfern Spiegelstücke in die Augen zu stecken. Damit sie aussehen wie lebend. Was halt...
eigentlich auch sehr seltsam rüberkommt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Dachte ich auch.
Ey. Also so ein paar Spiegelstücke ins Auge.
Ja, damit sie so schön glitzern wie bei Puppen. Darüber kommt er ja auf die Idee.
Es ist... ja, gut. Jedem das Seine, sage ich, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Leben lassen.
Ja, ich muss nicht sein.
Ich weiß nicht, würde vielleicht so eine LED-Lampe reinmachen, weißt du, das...
gab's ja damals noch nicht.
Ja, gut, dann halt... Hallo, geh. Also ich hätte da andere Mittel und Wege, dass es wenigstens lebendiger aussieht. Ja,
er hat halt das genommen, was da war.
Richtig.
Ne?
Zu Not tust du auch einen Lichterschlauch.
Alter. Ich sag's euch, das ist normal. Das ist ganz normal. Das ist jetzt unsere zweite Folge, die wir aufnehmen. Ja, also zweite offizielle, sagen, den Trailer, offizielle. Den zählen wir ja nicht mit. Das ist unsere Folge 0.
Ja, und die Testvariante halt, ne?
Ja, unsere Tests, unsere Soundchecks. Das, wie gesagt, in der letzten Folge schon gesagt, wenn ihr das hören wollt, sagt Bescheid.
Da gibt's schon gute, lustige.
Also wir haben eine Stunde Zuschnitte. Schwachsinn aufgenommen, wirklich. Das ist aber das, was für andere merkwürdig ist, ist bei uns ganz normaler Konsens. Ganz normal.
Der müsste geschnitten werden.
Ja, so ein bisschen müsste ich da schneiden, aber auch nie viel.
Man kann nicht alles davon zeigen oder hören lassen.
Das stimmt. Naja.
Ja, Francis. Die Umsatzsteuer kommt bald, ne? Das darf mir nicht zu viel weg. Dieser Scheiß, ey.
Ist ja lecker.
Klar, ich habe auch immer noch das gute Zeug hier.
Kommen wir zurück zum Film. Ja. Durch Wills Anregung finden die Teile tatsächlich einen Daumenabdruck auf den Augapfel auf der. Der Frau der zweiten Familie. Und ja, da die Datenbank aber damals noch nicht so klasse war, haben sie nicht direkt was gefunden.
Naja, was heißt klasse? Auch nicht so gut zugänglich, ne?
Nee.
Das darf man auch nicht vergessen.
Man musste halt damals auch alles von Hand durchgucken.
Ja.
Also soweit.
Tut man ja heutzutage zwar immer noch,
aber nicht mehr so wirklich.
Ja, die Möglichkeiten, so einen großen Rechner wie das heutzutage ist, die Datenbank, da hatte man halt keinen Zugriff drauf.
Nee, oder auch noch nicht die Verfügbarkeit, weil die Technik einfach nicht da war.
Na, damals konntest du noch viel machen als Serienkiller.
Ja, auf jeden Fall.
Da wollt ihr mal sowas wie einen Fingerabdruck auch nochmal verziehen.
Ja, oder auch DNA-Spuren. DNA-Technologie wurde erst Mitte der 90er entwickelt.
Aber relativ zügig.
Ja, dann aber schnell. Ja.
Schönere Sache eigentlich. Aber hat nichts mit dem Film zu tun.
Genau. Ja, im weitesten Sinne. Schon mit Ermittlungsarbeit etc. Ja,
schon, aber doch nicht die große Datenbank von heutzutage.
Nee.
Ja.
Ja. Francis kämpft halt permanent mit seinen Dämonen. Wie gesagt, er lernt Reba besser kennen. Und ja, er sieht sie als Ausweg für seine Besessenheit im weitesten Sinne.
Ob man das jetzt als Ausweg...
Ja, doch, das wird eindeutig auch so beschrieben von ihm. Er sagt ja, wo später im Film noch sozusagen der Showdown kommt, du wärst meine Befreiung gewesen, ich will dich nicht töten. Deswegen muss ich dich jetzt erlösen. Heißt trotzdem sie töten, aber nicht als der Dämon, sondern als Francis, damit der Dämon sie nicht bekommt.
Ja.
Er versucht vieles, um da auch gegen anzusteuern. Aber es klappt nicht so wirklich.
Das ist schwer.
Ja.
So ein Dämon, wenn er einmal drin ist, dauert, bis er draußen ist.
Genau.
Da musst du viel Tee trinken für.
Über die Verzweiflung, dass Graham nicht weiterkommt, fährt er wieder nach. Also sie finden raus, dass zwischendurch in Chicago... Ne, kommen wir später zu. Lecter versucht, Kontakt zu dem Killer aufzunehmen, was ihm auch gelingt, über Zeitungsartikel.
Sehr intelligent gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Über Zeitungsartikel mit einem gewissen Code, was in einem Buch, was Lecter zur Verfügung hat, dekodiert werden kann, baut er den Kontakt zu Lecter auf und andersrum. Und ja... Lecter
unter sich sind schon sehr schlau, ne?
Ja, klar.
Ja.
Lecter schafft es über einen Trick. Er darf ab und zu mit seinem Anwalt telefonieren, schafft er über einen Trick, die Adresse von Will Graham, die absolut geheim gehalten wird, herauszufinden. Was später auch noch wichtig wird. Graham fliegt wieder nach Baltimore, um Lecter um Hilfe zu bitten. Das zweite Mal. Lecter hat aber Bedingungen. Und zwar will er denieren, wie er es sonst immer getan hat. Vom Allerfeinsten, vom obersten Regal. Ja, wird ihm stattgegeben nach langen Diskussionen, aber das ist... Graham ist halt super verzweifelt und tut fast alles, was Lecter ihm sagt.
Letztendlich muss er es.
Ja, und was kriegt er? Was kriegt er? Wieder kryptische Rätsel.
Ja.
Was Lecters Spezialität ist. Aber Graham ist ja auch schlau genug, um das auch zu lösen. Ja, aber
es wäre auch sehr seltsam, wenn Lector gleich sagen, geh mal bis Haus Nummer 43, da findest du ihn.
Ja, genau.
Das muss ja auch ein bisschen spannend gemacht werden.
Ja, ne? Klar, für den Plot absolut wichtig und auch gut.
Weil wenn Lector das gleich gesagt hätte, das wäre genau wie ein Horrorfilm, weißt du, hast ein Handy dabei oder gehst nicht in die Tür, zack, bumm, wird der Film vorbei.
Da gehst du durchs dunkle Haus.
Richtig, ne? Siehst du, ach, da steht einer mit einem Messer. Ach, ich gehe mal in die andere Richtung, zack, genau. Der Film vorbei. Daher muss es auch schon gespannt richtig gemacht werden.
Aber durch die. Aber Graham kriegt dadurch wieder Motivation und fängt an zu kombinieren. Lecter speist vorzüglich.
Ich habe gerade so ein. Ich habe mir letztens nochmal Family Guy angeguckt mit der Folge mit Sherlock Holmes, wo du sagst, ich kombiniere. Das wäre sofort wieder. diese kleinen Dinge, so ich kombiniere. Ja, gut, nee. Ach, diese schönen Klassiker.
Es gibt noch eine Schlüsselperson in dem ganzen Konstrukt. Und zwar den Tatler-Reporter. Tatler ist eine regionale Zeitung oder überregionale Zeitung, die aus Chicago ist. Und der Reporter, der dafür verantwortlich ist, dass Klatsch Klatschthemen breitgetreten werden, genauso wie die Fotos, die über Will während seiner Genesung in der Zeitung aufgetaucht sind, die er illegalerweise gemacht hat. Er ist auf jeden Fall einer der Schlüsselfiguren, um herauszufinden, wer der Killer ist. Genau, Freddy Lawrence heißt der Reporter. Ich habe den Namen eben unterschlagen.
Ich kombiniere.
Genau, über ihn provozieren sie den Killer, indem sie halt Unwahrheiten darstellen. Woraufhin Mr. Lawrence, entführt wird von dem Killer und halt ein Statement abgibt, unfreiwilligerweise. Der Killer klebt ihn einfach auf den Rollstuhl fest und foltert ihn so ein bisschen und zwingt sich in Angesichts des Red Dragon zu öffnen.
Quälerei war ja, ein bisschen.
Ne? Ja, Psychoterror halt, ne?
War interessant.
Genau.
Schöne Szene.
Ja. Ne? Vor allem, wo er in die Nase beißt.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, da fing so der Film an, interessant zu werden.
Ja, da. Also dann, für mich, dann nimm mal langsam Fahrt auf.
Du, ich versuch's aber. Roter Drache, der Film, Red Dragon, ist für mich halt immer so ein. Ja, man versucht sich an vieles zu erinnern.
Ja.
Was war schön, was war nicht schön, da muss man natürlich auch immer gucken, in welchem Stadium bewegst du dich, der für dich interessant ist. Für mich ist es halt immer erst bei dem Film sehr das Ende.
Ja, also das letzte Drittel ist das Spannendste, mit Abstand, aber man braucht die Vorhandlung, ähnlich wie bei Schweigender Lämmer, um halt...
Aber Schweigender Lämmer hat mich von Anfang bis zum Ende hingezogen.
Ja, weil das neu war.
Ich weiß nicht, ob neu das
Ding Red Dragon kam ja deutlich später, kam ja über 10 Jahre später.
Ja, vielleicht liegt es auch für mich daran, dass ich den Schauspieler irgendwie nicht ganz so mag.
Edward Norton.
Ja.
Ja, das. Er macht's gut. Also, ich man find, kennt bei ihn.
Ihn ist, also direkt jetzt Red Dragon.
Ja.
weiß nicht, das hat mich in dem Moment nicht so
angesprochen. Also man kennt Edward Norton ja aus zum Beispiel den unglaublichen Hulk oder halt seine Paraderolle American History X. Mhm. Das war
ein sehr guter Film.
Über jeden Zweifel haben. Ich finde, er overacted bei Red Dragon ein bisschen.
Ja.
Er übertreibt es, er will das zu sehr.
Und dementsprechend hat der Film mich irgendwie auch nicht so richtig mitgerissen.
Ja, wie gesagt, das letzte Drittel ist absolut Feuerwerk.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte mir ihn ja natürlich recherchetechnisch natürlich nochmal angeguckt, aber er hat mich nicht so gefesselt, dass bei mir so viel hängen
geblieben ist. Ja, also ich halte ihn für einer der besten der Reihe, auf jeden Fall, von der Story her. Er hinkt nur manchmal mit der Darstellung, gerade was Will Graham angeht. Anthony Hopkins über jeden Zweifel haben, auch der die Zahnfee darstellt, sehr gut. Man nimmt ihn das halt voll ab, dass er halt irre ist.
Findest du?
Ja.
Also ich finde, er sieht aus wie ein Normalbürger.
Ja?
Ja.
Ich finde sein Verhalten ein bisschen anstrengend.
Also wenn ich ihn jetzt so beim Einkaufen vor mir an der Kasse hätte, würde ich sagen, Mensch, das ist aber normal.
Sympathischer Zeitgenosse.
Ne? Da hätte ich eher Angst vor solchen Kerlen, die pinke T-Shirts und Mützen tragen, vor denen hätte ich eher Angst.
Das ist was anderes.
Das sind die wahren Psychopathen.
Ich bin dafür, wir machen ein kurzes Päuschen. Wir haben Halbzeit schon erreicht und den halben Film auch schon durch.
Halben?
Ja.
Für mich ist es schon drei Viertel.
Ja, wo man ausführlicher drüber sprechen kann, das ist ja das letzte Drittel,
ja,
wo es halt richtig gut wird. Wir sind damit geendet, dass Mr. Lowndes entführt wurde, an einen altertümlichen Rollstuhl geklebt wurde und halt ein Statement abgibt auf Zwang hin des Killers. So, wir hören uns nach der Pause. Bis gleich.
So, Freunde des Sturms.
Willkommen zurück aus der Pause. Ja.
Einmal frische Luft.
Ja, einmal frische Luft. Muss sein. Clint hat mir gerade nochmal klar gemacht, dass er den Film absolut scheiße findet.
Aber so was von. Ich finde diesen Film grottig.
No. Genau, wir waren stehen geblieben bei Mr. Lowndes, der festgehalten wurde von Francis. Die Zahnfee. Nächste Szene. Wir sehen.
Du eigentlich so genannt werden?
Wie?
Stell mal vor, du bist so ein Hardcore-Psychokiller.
Ja.
Die Zahnfee.
Ja, das hat Lowndes ja ihnen den Titel gegeben. Ja,
aber trotzdem,
wegen den Bissspuren.
Nee, ist ja nur aber.
Ja.
Also ich glaube, ich würde da so erstmal so einen Brief hinschreiben und sagen, ey.
Das Kollege. Klingt wie so ein Mafioso-Untertitel. Joe, die Zahnfee Zarella. Weil er andauernd.
Zarella.
Nee,
Ja, genau.
Wir sind in der nächsten Szene, wo dann Mr. Lowndes brennend auf den Rollstuhl durch die Gegend eiert. Bin ich hier was zu laut? Okay.
Finde ich schon.
Ja, dann regel doch.
Habe ich doch gerade.
Nein, dein Kopfhörerausgang, Mensch.
Ja, nö. So extrem ist es noch nicht.
Ach so.
Ich höre dich ja eh immer.
Will und sein Kollege finden raus, dass Lecter mit Francis über den Tattler kommuniziert, finden auch den Artikel und finden heraus, dass Lecter über Wills Wohnort Bescheid weiß und den Killer damit darüber informieren wollte, damit Graham aus dem Weg geschafft wird. Was Lecter ja selber nicht geschafft hat. Ups, sorry, ich muss mein Mikro kurz mal umstellen.
Das hört sich immer an, als ob wir in einem Horrorfilm sind.
Passt ja irgendwie.
Ja, genau.
Ja.
Und dann hast du wieder Angst und musst bei Licht anschlafen.
Ja, das ist dann ja mein Problem.
Ja, ich musste hier abends wieder ins Bett
fliegen.
Ja, wiegen, singen, kuscheln.
Mhm.
Küsschen auf die Stirn und auf die Nuss.
Küsschen aufs Nüsschen.
Richtig.
Genau. Langsam kriegt das FBI das auf die Reihe, den Killer zu finden. Sie finden heraus, dass er bei Chromalux arbeitet, weil sie fragen sich die ganze Zeit, wie kann der Typ sich da so gut auskennen? Und das wird ihnen dann klar, indem sie das Videomaterial heraussuchen. durchgucken und Will wird auf einmal klar, ey, klar, der durch die Videos und der muss da irgendwie ja Bezug zu haben. Und dann hat, haben sie die Kreditkartenabrechnung der beiden Familien checken lassen und ja, sie haben Filme bei Chromalux bestellt.
Auch relativ spät, finde ich.
Ja, ja, sehr spät erst.
Ja, ich meine, wenn man...
Also drei Szenen im Prinzip, bevor sie zu dem Haus gefahren sind.
Ich meine, wenn man solche Morde hat, eigentlich geht man doch gleich alles durch, wenn die so identisch sind.
Ja.
Was war, waren die zusammen shoppen, waren die einkaufen, was ist da für
eine Verbindung? Wo ist die Verbindung?
Und das fand ich schon ein bisschen sehr schwach, dass sie das so spät erst
vorgenommen haben. Ja, das ist halt einen Spannungsbogen zu halten, ne?
Ja, gut.
Das haben sie in Schweigender Lämmer wieder besser gemacht. Da war klar... Das und das sind die Verbindungen. So kriegen wir die Verbindung zueinander.
Ja.
Sprechen wir aber in der nächsten Folge drüber. Sehr detailliert. Weil Schweigende Lämmer gibt einfach so viel her, wo man drüber sprechen kann.
Richtig gutes Essen, schöne Weine.
Ja. Einen gut gekleideten Serienkiller.
Ja. Also alles, was es mitbringen muss.
Exakt. Ja. Vorangegangen. Francis sucht das Original des Gemäldes, was sein Dämon beschreibt. Und zwar im Brooklyn Museum of Modern Arts. Da ist das Originalgemälde verwahrt. Kriegt auch Einsicht und isst das Gemälde, um sein Dämon damit zu vernichten. Was aber nicht klappt.
Was auch ein bisschen sehr unlogisch ist.
Ja, ja, okay, wer weiß. Ja
gut, aber wenn man so krank ist,
hofft richtig, da weiß man, also rationale Handlungen sind da nicht unbedingt.
Aber erstmal das vorrangig hinzukriegen, dass er da rankommt und es auch zu essen.
Ja, über Dings hier, über den Namen von Lecter.
Ich sag ja aber nur, ne, das ist schon faszinierend. Dass man ihn auch so alleine lässt, so.
Och, nee, er wurde ja nicht alleine gelassen.
Er hat so ein Besteck dabei, ein bisschen Salz, Pfeffer, was hat er nur vor?
Er hat halt die Konservatorin niedergeschlagen und hat das Gemälde buchstäblich in sich aufgenommen.
Eigentlich ist es dann ja, wenn man es mal so logisch sieht, eigentlich eher so eine Bestärkung des Dämons eigentlich, wenn man nochmal das Gemälde... Aber naja,
genau.
Er hatte Hoffnung, dass es dadurch weggeht.
Richtig.
Was in dem Moment nicht funktioniert.
Um im Endeffekt seine... Freundin in Anführungszeichen Reba zu schützen.
Ja.
Weil er die ja unbedingt behalten wollte, weil das sozusagen sein Lichtblick war, seinem Wahnsinn zu entfliehen. So, ja. Er holt Reba ab, sie fahren wieder gemeinsam zu seinem Haus und er erzählt ihr, was in seinem Kopf sozusagen los ist, was ihr höllische Angst macht, verständlicherweise. Und ja.
Echt? Als ich dir so meine Sachen erzählt habe, bist du nicht weggelaufen vor Angst.
Nein, ich bin ja das auch gewohnt.
Du bist schon gefesselt, ne?
Ja. Ja. Stockholm-Syndrom.
Ich gebe dir ja auch das, was du brauchst.
Ja. Verdammt gute Burger und ein Federpäckchen, ne?
Richtig.
ja, Clint ist ein sehr, sehr guter Griller.
Koch allgemein.
Ja, genau. Also da nehmen wir uns beide nichts, aber er füttert mich immer ab. Wir schweifen ab. ja.
Nächstes Mal kriegst du nichts, wenn du dich schon wieder beschwerst.
Francis fängt an, Benzin in sein ganzes Haus zu vergießen und ja, steckt die Hütte an.
Würdest du das heutzutage noch machen bei den Spritpreisen?
Nee.
Nee, ne? Also nee. Ich würde mir da eher so Spiritus und
ist. Ich würde mit dem Feuerzeug alles einzeln anzünden.
Ja, so kreieren so eine Verteil. Gut, in Amerika ist es immer noch ein bisschen anders von den Preisen
her. Ja, klar.
Aber
hier in Deutschland unvorstellbar,
ja, mittlerweile. Wenn du mal so in den Kopf gekommen, würdest du heutzutage noch was mit Benzin anzünden.
Vor allem, da gießt ja auch 100 Liter hin, ja. Und so, Alter.
Also musst du echt reich sein, wenn du
so viel Geld verdiene ich gar nicht. Muss ich mich entscheiden, esse ich was oder stecke ich die Hütte an?
Ja, so ungefähr.
Naja, mittlerweile haben sie auch herausgefunden, wer die Zahnfee ist. Sie sind auf dem Weg zu seinem Haus, was mittlerweile lichterloh brennt. Während sie auf dem Weg zu dem Haus sind, scheint es so, als würde er sich selbst erschießen. Um sich zu erlösen, was aber nur eine Finte ist. Ein paar Momente vorher geht Reba mit ihren einen Arbeitskollegen aus, dessen Name mir gerade nicht geläufig ist, hätte ich besser recherchieren müssen, den er erschießt, weil er denkt, er will ihr Reaver wegnehmen.
Das hat ihm nur unser Dämon erzählt.
Ja, natürlich.
Ja, aber
das hat ihn ja wieder bestärkt, den Dämon. Und er nimmt natürlich die Leiche mit, um keine Spuren zu hinterlassen.
Logisch. Und man macht es sich natürlich auch ganz gut, wenn man dann sagt, okay, ich brenne mein Haus nieder, pack die Leiche rein, man denkt, na.
Genau, und schießt der Leiche noch das Gesicht weg.
Richtig.
Was, wo Reba denkt, oh, er hat sich umgebracht.
Ja.
Und da sie ja blind ist, konnte sie es ja nicht sehen, wer das ist.
Wäre komisch, hätte sie es sehen können.
Sie hat es lebend aus dem brennenden Haus geschafft, weil sie sich ja durch ihre Blindheit einprägt, wie viele Schritte es von welchem Ort zu welchem Ort sind. Und schafft es gerade so eben noch daraus. Und sagt auch, ja, er hat sich selbst erschossen. Später in der forensischen Analyse kommt heraus, dass er das gar nicht ist, sondern sein Arbeitskollege. Und ja, was macht Francis natürlich? Er fährt nach Marathon. Will denkt, der Fall wäre abgeschlossen. Ja. Ist wieder zu Hause, glücklich mit seiner Familie. Er erzählt seiner Frau von dem Fall. Sein Sohn kommt zwischendrin, fragt nach Marshmallows und seine Mutter schickt ihn rein, wo aber schon Francis wartet.
Dom, dom, dom.
Dom, dom, dom. Showdown. ja.
Das, was natürlich passieren muss.
Ja, klar. Das war offensichtlich, dass das noch, wenn du die Timeline guckst, nach der Timeline guckst, noch Viertelstunde, der kann noch nicht vorbei sein.
Nee, da war klar, gleich kommt's.
Genau.
Du hast noch die Szene abgewartet. Richtig. In dem Moment hat man so, jo, es geht zum Ende nach. Ja. Wir wissen, gleich kommt nochmal was Spannendes.
Ja, Wolf geht zurück ins Haus, um nach seinem Sohn zu schauen und sieht im Eingangsbereich einen zerstörten Spiegel. Das kommt ihm mannigfaltig verdächtig vor.
Ach, findest du?
Ja, also das kennt er ja irgendwo her.
Ich weiß nicht, also wenn du so einen Serienkiller oder so einen Killer verfolgst, der Spiegel in seine Opfer steckt und hast einen kaputten Spiegel zu Hause. Ah. Schon merkwürdig.
Ja. Er geht in die Küche und nimmt sich zwei Küchenmesser ein, steckt er sich in die Hose, eins hat er in der Hand. Er geht nach oben, weil er vermutet, der Killer ist oben und er findet halt auch seinen Sohn nicht. Guckt ins Badezimmer, zerstörter Spiegel. Er guckt in das Zimmer von seinem Sohn und da steht Francis mit seinem Sohn in der Gewalt, der ihn mit einer Spiegelscherbe bedroht. Ja. Will fängt an, Francis auf seine anzusprechen, wie seine Großmutter es mit ihm gemacht hat. Weil sein Sohn hat sich währenddessen auch in die Hose gemacht und spricht halt mit seinem Sohn so, wie die Großmutter mit Francis gesprochen hat.
Aber das war auch anhand eines Tagebuchs, glaube ich, oder?
Genau, die haben das Tagebuch von Francis gefunden, was beim Brand nicht zerstört wurde, weil das in einem Safe untergebracht war.
Genau, weil dadurch konnten sie auch ein bisschen Einsicht
in die Psyche.
Dementsprechend wussten sie auch, wie sie ein bisschen mit ihnen umzugehen haben.
Richtig.
Oder was mit ihnen allgemein war.
Richtig. Und da Will sehr geschickt da drin ist, anscheinend Menschen zu manipulieren und sich an sowas zu erinnern.
Bisschen, ne?
Hat das geschafft, dass das in einen Kampf zwischen Francis und Will endet. Ja, Will sticht ihn halt ins Bein, kann dadurch flüchten, ins Schlafzimmer flüchten, mit seinem Sohn zusammen. Will sucht nach seiner Backup-Waffe, die er auch findet, wo übrigens ein geiler Anschlussfehler drin ist. ja, Francis kommt, folgt den beiden und ja, seine Frau kommt auf einmal hoch. Francis versteckt sich in einer Seitentür. Ja, Molly, seine Frau, also von Will, kommt die Treppe hoch, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist. Und da taucht Francis hinter ihr auf. Und dann schreit Will auch nur, Deckung! Und dann schießen sie beide aufeinander. Francis, sowohl Francis als auch Will, schwerst verletzt. Womit wir auch angefangen haben. Will schon wieder voll im Arsch.
Ja, aber wo er eigentlich die Waffe her hatte?
Ja, die hat im Kleiderschrank in so einer Geldkassette.
Nee, mein Francis jetzt.
Ach so, die hat er dabei.
Ja, stimmt, die hat er dabei.
Ne? Ja, er hat ja immer eine Schusswaffe dabei.
Stimmt, das war ja.
Genau. Seine Opfer hat er auch erschossen, also die männlichen Opfer hat er erstochen und die weiblichen erschossen.
Ja, aber ich hatte mich immer gefragt, wo er sein Haus in Brand gesteckt hatte. Und dann weg, dass er seine Waffe dabei ist. Das hat man alles nicht so mitgekriegt.
Nee.
Deswegen war ich am Anfang so...
Kann auch sein, dass er im Auto hatte. Oder?
Ja, deswegen war ich so am Überlegen, wo hat er denn jetzt die Waffe? Ja, gut, er war ja immer mit einer unterwegs. Genau. Aber in dem Moment war das dann so ein... Gut, bei mir ist es halt, ich gucke mir immer sehr spezifisch einige Filme oder Situationen an. Mhm. Und da denke ich mir, gut, es wurde gesagt, er hat zwar immer eine Waffe dabei, aber wo hat er die jetzt auf einmal her?
Weil das ist nicht ganz klar.
Richtig.
Aber es ist Fakt, über den ganzen Film verteilt hat er immer eine Waffe dabei.
Ja.
Immer. Deswegen habe ich mich da auch nicht groß gewundert, dass er jetzt eine Knarre dabei hat.
Na ja, gut, ich hatte mich nur gewundert, wie er, wenn man das die Szene nochmal mit dem Brand,
ja,
da war irgendwie nicht so offensichtlich, ob er irgendwas bei sich hatte, nee, oder so. Deswegen, bei mir ist es dann halt, dass ich mir immer so vorstelle, okay, schön, aber ich weiß nicht, ich gucke mir einige Situationen zu stark vorher.
Ja, wahrscheinlich. genau, beide liegen schwer verletzt am Boden. Molly kümmert sich natürlich sofort um Will, guckt, dass es ihrem Sohn gut geht, und Will bittet sie einfach nur, Francis zu erschießen. Wo der Anschlussfehler passiert. Er hat ja mit einem Revolver auf ihn geschossen. Aber sie hat keinen Revolver in der Hand, die er, den sie neben Will ja aufheben hätte müssen, sondern sie hat eine halbautomatische Waffe in der Hand.
Vielleicht von Francis genommen?
Nein. Der lag ja, sag ich mal, 6 Meter weg.
Du weißt ja nicht, ob er die Waffe weggeschmissen hat.
Und das war nicht seine Waffe.
Nee, deswegen. Vielleicht das hatte sie, keine Ahnung, da haben sie wohl nicht drüber
nachgedacht. Nee, das ist einfach nur ein Anschlussfehler.
Ja.
So, das ist, versendet sich, wie man so im Filmfachjargon sagt. Na, mir ist sowas irgendwie gleich aufgefallen. Ey, der ist doch gar kein Revolver. Und wenn, hättest du nachladen müssen, weil er hat 8-mal geschossen, obwohl nur 6 Dinger murmeln in der Kamera.
Also hör mir auf mit den Schießen. Das ist ein Grund, warum ich mir einige Filme oder Actionfilme sowieso nicht angucken kann. Knallt eine halbe Stunde lang mit einem Magazin rum und dann schreit er auf einmal nach Munition. Ja. Wo ich mich denke, was mit den anderen ganzen 50 Magazinen, die du gebraucht hättest.
Richtig. Ja, Actionfilm halt. Ne? Das ist so ein Ding für sich. Gibt es wenig gute...
Ja,
das sehr stimmt. Wenig gute. Ich finde, gerade in der Übertreibung finde ich sehr Expendables halt mega, weil die es halt auf die Spitze treiben.
Aber das ist dann, diesen Einspruch war ich immer noch am Überleben, mir mal zu tätowieren, Blute in Frieden.
Ja, genau. Oder mit dem Träger, knock, knock. Ja.
Nee, also,
das können wir auch gerne mal
sehr übertrieben, aber oh, da lebt noch ein Bomber, erstmal 5000
Schuss. Können wir auch gerne nochmal drüber sprechen.
Er war übertrieben viel, aber klasse.
Ja.
Einfach nur klasse.
Das ist halt, der ist gewollt so. Das merkt man und das ist dann auch wieder cool.
Wenn man weiß, dass es mit Absicht so gemacht ist.
Aber sowas wie Rambo oder so, kann ich nicht mehr gucken.
Nee, habe ich auch
nicht. Ist auch nicht mehr Zeit. So. Habe ich geguckt, alle, aber das ist...
Aber in dem Moment, um jetzt nochmal auf jetzt Red Dragons... zurückzukommen.
Sollten wir.
Ist es dann halt schon in dem Moment halt sehr offensichtlich, wenn auf einmal ein Revolver und eine halbautomatische da liegt. Ja. Also ich weiß nicht, ob die das mit Absicht so eingeführt haben.
Nee, das war einfach nur Requisite, weil das sind 6 Einstellungen hintereinander und jede Einstellung braucht halt ewig Zeit.
Ja, so. Nee, deswegen, also das sind dann halt so Situationen, wo man sich in einigen Filmen fragt, was ist da verkehrt.
Ja, das ist...
Wenn du dann halt so Filme wie Expendables halt hast, da ist es dir in dem Moment scheißegal.
Richtig.
Weil du weißt es, es ist so ein Film, kannst dich drauf einstellen, dann stört dich sowas auch
nicht. Nee, aber so ein eigentlich sehr von der Geschichte her so geiler Film, darf sowas eigentlich nicht passieren. Weil es einfach absolut eine High-Class-Produktion ist. Wie gesagt, von den Machern von Schweigenden Lämmer, also gerade dem Drehbuchautor.
Da hätte es nicht passieren.
Er hat die Requisite halt scheiße gebaut.
Das ist in Anführungsstrichen, wenn du sagst, der Mörder mit dem Mustang und fährt auf einmal mit einem Fiat Punto vor.
Genau.
Ja? Das passt einfach nicht.
Nee, also Ende vom Film endet, Will ist mit seiner Familie auf ein Segelboot gezogen. Die leben jetzt auf dem Segelboot. Und erhält noch ein Brief von Dr. Lecter.
Den guten Doktor.
Richtig, den Onkel Doktor vom Dorf, ne?
Genau, der nur einmal fragen wurde, wie es ihm geht.
Richtig. Ne?
Dann Doktor Hyatt.
Ja.
Klang jetzt auch sehr zweideutig. Aber jetzt wollen wir nicht drauf reingehen. Nee.
Und da kommt auch direkt der Anschluss zu Schweigender Lämmer.
Ja, da beginnt die erste Szene sozusagen mit.
Richtig, gleich im Anschluss.
Ja. Also den Übergang haben sie ja eigentlich ganz gut
hingekriegt. Ja, ja.
Ja, also
Dr. Lecter, wir haben hier eine junge FBI-Agentin, die Ihnen gerne ein paar Fragen stellen würde.
Aber was ich auch
aber ich sag hier, sie haben keine Zeit. doch, bringt sie her.
Was ich aber genial finde, dass sie da eine Frau für eingesetzt haben, was ja eigentlich... Aber das ist dann etwas, wenn man sich den Film nochmal vornimmt.
Ja, das machen wir ja in der nächsten Folge.
Aber...
das ist ja schon in Planung.
Genau, das war ja eigentlich nicht vorgesehen, dass da die Frau reinkommt am Anfang.
Im Buch ist das ja auch so, im Originalbuch.
Aber da waren sie und für den Film wollten sie... Naja, wie gesagt,
sprechen ja, wir das haben, da haben die ja sozusagen den Red Dragon draus gemacht.
Ja.
Mann als FBI-Agent.
Deswegen. Aber wie gesagt, da gehen wir eh nochmal drauf ein.
Auf jeden Fall. Haben wir sonst noch was?
Kurz zu sagen, sternetechnisch würde Fazit. Ich dem Film eine 1,5 geben.
Okay.
Weil, wie gesagt, für mich ist es einer der schlimmsten, was heißt schlimmsten, aber wie gesagt, von den, ich sage jetzt mal, von 4 Abschnitten finde ich ein Viertel gut.
Mhm.
Rest ist mir zu übertrieben und er spricht mich halt nicht so an. Für mich ist es halt Rising, wo ich sage, der Film ist für mich besser, den hast du schlechter bewertet.
Ja, deutlich.
Daher... Für mich ist der Film, er ist interessant, er gehört zu der Geschichte auf jeden Fall dazu. Dementsprechend muss man ihn gucken,
also
finde ich, aber...
Er gehört dazu, er ist ganz wichtig für den gesamten Aufbau.
Genau, aber er ist für mich jetzt nicht so ein Muss.
Ne?
Nö.
Okay. Also könnte man auslassen.
Für mich persönlich halt. Ne? Also wenn ich sage, ich will die ganze Geschichte sehen, gucke ich ihn.
Ja.
Aber natürlich mit so...
Jetzt so einzeln.
Ja, ach, heutzutage geht's ja vorspulen.
Ja, das hat echt Filmgucken versaut manchmal, ne?
Teilweise.
Ist nicht so interessant.
Ne? Oder zum Beispiel guckst du dir so einen neuen Film an, ach, jetzt wird's langweilig. Oh, es gibt jemanden.
Ja, das vor. War halt früher, du musstest für sowas ins Kino, ne?
Ja.
Da war nichts mit Vorspulen, Pause. Du bist sitzen geblieben, weil das hat ja auch Geld gekostet.
Doch, wenn man es mal so sieht, ist es halt ein bisschen teurer.
Ja, deutlich. Ja.
Wenn man mal so überlegt, was hatte ich jetzt, geguckt, oder wollte ich mich mal informieren, der neueste Film, der jetzt rausgekommen ist, James Bond war das, ne? Ja, genau.
Bond, ja.
Da sollst du jetzt für so einen Kinobesuch, glaube ich, 19 Euro für eine Karte zahlen.
Teilweise ja, wenn du ein richtig schönes IMAX gehst.
Da denke ich mir, ja, 19 Euro ist eine Stange Geld.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist halt das Schöne, wenn du jetzt so auf dem Dürm, sage ich mal so, so kleinere Kinos hast, die das so Just for Fun mäßig machen, da hast du keine, umso früher du da bist, kannst du deinen Sitzplatz erstmal aussuchen und zahlst 7, 8 Euro dafür.
Ja, aber so kleine Dorfkinos wie hier in Quickborn, das Beluga und so, die haben es halt extrem schwer, weil die Kosten für die Verleiher, weil du musst den Film ja kaufen, sozusagen.
Aber dadurch haben sie allgemein gute, also teilweise stand ich da auch schon, die haben gesagt, nee Leute, haben wir nicht mehr, ne? Nee. Keine Karten und sonst irgendwas.
Nee, und auch nur spezielle Filme, die wirklich laufen.
Ja, ich war so wie sehr Cinemax. Froh, dass sie nochmal Avatar 3D, also das war für mich der beste 3D-Film.
Können wir auch Kino, mal ne? drüber sprechen.
Ja.
Nee, aber dafür nehmen wir uns richtig Zeit dann. Obwohl der Plot gibt gar nicht so viel her.
Nee, eigentlich nicht, aber ich bin eh auf den zweiten gespannt. Der
ich auch. Es wird auf jeden Fall ein Cameron-Meisterwerk.
Ja.
Bildtechnisch wird es grandios. Ich weiß noch nicht, wo die Story herkommen soll. So. Bin ich ganz ehrlich.
Muss man mal gucken, was allen
geboten
werden.
Ja.
Nee, aber wie gesagt, hier der Film jetzt.
Na, mein Fazit zu Red Dragon. Ich halte ihn für einer der besseren. Ich finde ihn nicht so aufgeladen und bildgewaltig wie Hannibal zum Beispiel. Weil an Hannibal passiert sehr viel, sehr schnell.
Ja, das stimmt.
Er nimmt sich Zeit zum Erzählen. Was ich bei Rising nicht gut fand, weil die Story das nicht hergegeben hat. Ich fand bei Red Dragon, der Killer selber hat das hergegeben, dass man Zeit nimmt, den aufzubauen.
Ja, das stimmt schon, aber wie gesagt, für mich ist der... Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihn einfach nicht so viel Chancen gegeben, habe ihn gleich als schlecht abgestempelt.
Ja. Ja, aber wie ich das mit Rising im Prinzip auch gemacht habe. Weil ich habe ihn gestern in der Hand nochmal gesehen. Ich habe beide gestern nacheinander gesehen.
Ja, bei Red Dragon, das ist für mich eine größere Qual, nochmal anzugucken.
Er ist anstrengender.
Ich glaube, da gucken wir lieber Rosamunde Pilchner nochmal lieber an.
Nee, Red Dragon ist anstrengender. Weil der Handlungstiefgang hat. Rising kannst du so nebenbei weggucken.
Hat jetzt nicht so mit anstrengender...
Wie gesagt, also ich fand Red Dragon deutlich anstrengender. Also ich war kaputt danach. Ja, weil ich mich halt auch dann dementsprechend auf die Folge vorbereitet habe. Ja,
aber das ist dann halt dementsprechend halt so, du hast, wenn du, sag ich jetzt mal, ein Film hat mindestens 3-4 Teile.
Mhm.
Es gibt immer, wo du sagst, okay, vom 4 Teilen finde ich 3 richtig geil, 1 scheiße.
Ja.
Oder 2 geil, 2 scheiße.
Ja. Oder nur einen richtig gut und der Rest ist Mist. Richtig. So wie bei Matrix oder so.
Ja, also es ist halt immer so. Einige schaffen es mit Fortsetzung zu machen, einige verknallen das sofort.
Ja, das ist oft, also, sehr oft sehr schlimm.
Deswegen.
Marvel ist irgendwie die einzige Produktion, Reinproduktion, die funktioniert, wo die teilweise auch in der Qualität schwanken, aber es liegt oft an der Regie.
Also wo ich sagen muss, jeder Film, der mich bisher immer richtig gefesselt hat, Trilogie technisch, ist Underworld.
Boah, finde ich den dritten schwierig.
Ja, aber ich.
Weil ich fand nach dem zweiten war das auserzählt.
Ja, gut, aber
bei Blade ähnlich.
Gut angefasst. Ja, gut, Blade ist natürlich auch, ne? Da hat jeder Film gepasst.
Ja, da hatte jeder Film seine Stärken und absolut seine Schwächen. Ja, aber in jedem Film.
Ja, deswegen sage ich ja, also es gibt halt Filme, wo du sagst, jo, passt.
Mhm.
Und einige sind halt ein bisschen. Deswegen, wie gesagt, da gehört Red Dragon zu mir.
Ja.
Ich fühle mich dazu, dass er mich nicht ganz so mitgerissen hat.
Nee.
Das Tattoo war aber gut.
War das sehr gut auf jeden Fall. Das war halt, und vor allem, was für ein Produktionsaufwand. Weil jedes Mal, wenn der nackig war, musste es geklebt werden.
Ja.
Und das so gut hinzukriegen, schon eine gute Arbeit der Maske.
Aber es war ein schönes Tattoo.
Ja.
Wenn man es auch mal ganz heavy reden
über, wenn man es objektiv sieht, ja.
Lassen das Tattoo, was eigentlich Hauptteil ist, in Anführungsstrichen, unter aus.
Ja.
Also das Tattoo, muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein sehr schönes Tattoo.
Ja.
Detailtechnisch.
Aber man hat halt gesehen, das kann nicht alt sein.
Nee.
Weil das sah immer aus wie gerade frisch abgeheilt.
Ja, das auf jeden Fall. Aber man, was ich auch irgendwie nochmal gewusst hätte, ist vielleicht jetzt auch nochmal so persönlich für mich, weil ich auch auf Tattoos halt so stehe, hat er sich traditionell stechen lassen? Oder war das mit Maschine? Da finde ich, hätten sie auch nochmal zu was sagen sollen, wie er sich das Tattoo angeeignet hat.
Ja.
Wieso, weshalb, genau so das.
Noch tiefer seine Geschichte zu beleuchten.
Genau, das hätte vielleicht nochmal mit rein.
Ja, das hätte ich auch gut gefunden, wenn seine Vergangenheit noch eher beleuchtet gewesen zum wäre. Beispiel,
warum hat er sich das Tattoo stechen lassen? Wann? Aus welchem Grund?
Ja, auch allgemein, was ist nach seiner Kindheit passiert? Ja. Wie ist er so abgedriftet? Oder explizitere Szenen mit seiner Oma zum Beispiel. Was da genau vorgefallen ist. Das wird ja nur angerissen im Endeffekt.
Richtig. Und ich finde, das ist etwas, was ich ein bisschen schade finde.
Ja.
Weil so ein Tattoo, diese Größe, diese Opferbereitschaft, die du dir ja bietest, finde ich, also für mich ist es so ein Ding, wo ich sage, das wäre für mich in einem Film nochmal relevant gewesen.
Ja.
Einige sagen sich, ach, mir vielleicht nicht. Na, das ist ja zum Glück unterschiedlich.
Das ist ja sehr nischig, aber...
Jeder hat immer seine eigenen Vorlieben, was muss erzählt werden, was muss nicht erzählt werden.
Ja, ich finde, ich hätte halt geil gefunden, wenn er selber noch besser beleuchtet gewesen wäre. Weil wir wissen alle, wer Lecter ist. Wir wissen alle, dass das FBI ab und zu auf ihn zurückgreift. Was ja auch in der Serie sehr... Hast du die gesehen?
Kann ich mir nicht antun.
Ich auch nicht. Also ich habe mir ein paar Folgen gegeben... Das ist eine Krimiserie wie Blacklist, wo halt ein Verbrecher, in dem Fall Dr. Hannibal Lecter, mit dem FBI zusammenarbeitet und Fälle löst.
Ja.
Ich dachte so, ja geil, eine Hannibal-Serie, ne?
Also ich muss sagen, man kann natürlich jetzt nicht Lecter den typischen Charakter nehmen, logisch. Aber die Auswahl, die sie getroffen haben, war auch, zum Beispiel Transporter. Haben sie auch eine Serie gemacht. Da habe ich mich gefragt, wie können sie so einen Schauspieler dafür nehmen, der charaktertechnisch nicht zum Original
ist. Der hätte weiter von Jason Statham nicht weiter weg sein können.
Ja, das ist genauso wie bei der Hannibal-Serie, wo ich mir denke, warum, wieso, weshalb.
Ja.
Und wie gesagt, ich habe mir gesagt, ach, guckst du das mal an. Und so nach 15 Minuten hatte ich auch wieder was
anderes. Hannibal, also die Serie Hannibal sollte ja das sein Leben zwischen... Rising und hier Red Dragon darstellen.
Ach, ich finde, das haben sie vollkommen verkackt.
Ja, das haben sie nicht gut gemacht. Ja, weil er ist ja forensischer Psychiater, dass er dem FBI auch mal hilft. Ist richtig, ist komplett richtig. Aber wie sie es umgesetzt haben.
Ja, das war...
Ich habe nicht viel davon geguckt. Ich konnte auch nicht viel davon gucken, bin ich ganz ehrlich.
Haben sie irgendwie verpasst.
Bitte?
Den Zusammenhang irgendwie.
Ja.
Sie haben Lecter auf einmal komplett anders dargestellt.
Ja, sie haben halt vorausgesetzt... dass jeder diese Filme kennt. Ich meine, kennen ja auch viele, aber... Naja, die haben es halt komplett vorausgesetzt und versucht, so einen komplexen Charakter in eine einfache Serie zu
packen. Aber meine Frage, irgendein 16-Jähriger, kennst du Schweigen der Lämmer? Wann wurde der gestrahlt? Ich weiß nicht, ob...
Ist er von 2010? Dann kann ich ihn ja gerade nicht kennen.
Ich weiß gar nicht, ob jeder überhaupt Lektor oder Hannibal-Filme...
Also, in unserem Alter, die Leute, ja.
Einige wissen zum Beispiel gar nicht mal, dass Red Dragon, sozusagen zu der Serie oder allgemein zu Lektor dazugehört.
Ne.
Einige denken sich auch, das ist einfach nur so ein Abspann. Mhm. Da haben sie nochmal einen anderen Verrückten da gesucht.
Ja.
Das ist halt, einige wissen es nicht, einige können es nicht, wollen es nicht verstehen.
Ja, ja, aber das gibt es überall.
Ja.
Ja, insgesamt, ich finde den Film gut. Er kommt natürlich nicht an sein Vorbild ran. Bei weitem nicht. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ich glaube, wir machen für heute Feierabend.
Würde ich auch mal sagen, ja.
Wir haben heute nämlich schon jetzt die dritte Aufnahme. Wir haben heute mal Aufnahmetag gemacht.
Ja, als nächstes würde ich sagen, nehmen wir uns auf jeden Fall Schweigen der Lämmer vor.
Genau, der aber schließt ja direkt nahtlos an diesen Film an.
Ich denke mal, das wird auch eine längere Folge dann werden.
Eventuell sogar eine Doppelfolge, je nachdem, wie lange die geht.
Weil der Film ist sehr... Also, lang würde ich jetzt nicht sagen.
Nein, aber er bietet viel zu erzählen.
Genau, und dementsprechend wäre das auf jeden Fall...
Der Film ist zu gut und zu tief, dass man den in einer Stunde bespricht. Eventuell machen wir zwei Folgen draus, weil wir wollen euch auch nicht länger als eine anderthalb Stunden, haben wir uns so als Marke gesetzt, am Stück nerven. Wir würden uns sehr über Feedback freuen. Schreibt uns auf Facebook, schreibt uns auf Insta. Besucht unsere Webseite, die zwar noch nicht online ist, aber wahrscheinlich zum Release dieses Podcasts online sein wird. mfspodcast.de auf Facebook, mfspodcast, ganz einfach gefunden. So wie auf Instagram. Wie gesagt, schreibt uns euer Feedback, wir lesen alles. Und lesen auch vor. Zu hören sind wir auf Apple Podcasts, Podcast Addict und Spotify. Und sonstigen Podcatcher natürlich auch eurer Wahl. Wir wünschen euch eine gute Nacht, einen guten Morgen oder einen wunderschönen Tag. Egal wann ihr es hört. Bis zum nächsten Mal, Clint und Morty.
Auf Wiederhören und ja, von meiner Seite auch. Erholt euch. Viel Spaß beim Podcast. Schönen Start in die Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr es euch anhört. Damit bin ich durch und dann, ja, verabschiede ich mich.
Tschüss.